Genau, der richtige Standpunkt ist wichtig in dieser Zeit. Ja, wir feiern Advent. Advent heißt Wiederkunft, Ankunft. Wir feiern natürlich die Zeit bis das der Geburt Jesu, aber wir haben auch den Blick auf das, was danach kommt. Dort, wo christliche Gemeinde diesen Blick hat, dass Jesus wiederkommt, wo sie sich nicht auf das Diesseits vertrösten lässt, entsteht eine bedeutsame Stärke und Klarheit für die Gegenwart. Und das wünsche ich mir eigentlich. Und deswegen ist es für uns wichtig zu sehen, es gibt mehr, als wir auf dieser Welt sehen. Und auch wenn wir Gott nicht unbedingt sehen und vieles so aussieht, als ob er sich zurückgezogen hat, er ist da. Er möchte uns eine Perspektive geben in diesem Leben und über den Tod hinaus. Und wo wir das leben, werden wir merken, dass es uns gut tut. Deswegen lade ich euch ein, diesen Blick zu wagen, der nicht nur unsere Situation heute sieht mit all dem, was da dran ist, sondern dass wir uns den Blick weiten lassen von Gott. Heute geht es um einen Abschnitt aus der Offenbarung. Am Anfang der Offenbarung sind 7 Sendschreiben, so nennen sie sich. Es sind Briefe an verschiedene Gemeinden. Und wenn man sie liest, und die haben auch alle Namen, diese Gemeinden, also sie sind an eine besondere Stadt gerichtet, an verschiedene Städte, dann merkt man, da weiß jemand etwas über die Zusammenhänge und das ist sehr konkret in eine Situation geschrieben. Interessant ist aber, dass diese Briefe nicht einzeln an die Gemeinden gegangen sind, sondern sie sind Bestandteil dieses Gesamtbuches der Offenbarung, das sich gegen Ende des 1. Jahrhunderts über die Region verbreitete. Überall gab es schon christliche Gemeinden. Das heißt, jede Gemeinde konnte das lesen, was an diese 7 Gemeinden ging. Und da sind auch ein paar peinliche Dinge drin, die konnten jetzt alle mitlesen. So, das Problem oder ich sag mal die Stärke dieses Buches ist, dass Leute gemerkt haben, heute geht es an den Brief an die Gemeinde an Philadelphia, dass sie beim Lesen gemerkt haben, hoppla, da sind doch Aspekte drin, die sind für mich in meinem Leben und für uns als Gemeinde auch wichtig. Und so haben Gemeinden aller Zeiten immer wieder genau hingehört und gefragt, was ist für uns wichtig, und darum soll es auch heute gehen. Philadelphia ist eine Gemeinde, Moment, wo sind Sie jetzt hier? Da ist Philadelphia, genau. Hier sieht man in roter Schrift die Gemeinden, an die die Sendschreiben gingen. Alasche hier heißt Philadelphia heute, ist Gebiet in der Türkei alles. Dieser Bereich war mit christlichen Gemeinden bestückt und diese Gemeinden in diesem Gebiet bekommen einen besonderen Brief. Philadelphia damals war eine recht junge Stadt. Sie wurde 140 vor Christus von Attalus II. Gegründet. Sein Beiname war Philadelphus von Pergamus und deswegen wurde daraus Philadelphia. Diese Stadt war sehr bedeutend, weil sie ein Handelszentrum war. Von dort aus ging es ins Hinterland, in die verschiedensten Orte. Das heißt, sie waren wohlhabend, kulturell hochstehend. Es war ein fruchtbarer Landstrich, viel Weinbaugebiet, heiße Quellen, ein Kurzentrum. Eigentlich der optimale Ort für deutsche Vita bis zum Abwinken. Es gab aber in dieser Stadt ein Problem. Und das war sozusagen das, was man zum Teil auch wegfeiern musste, aber was permanent bei den Leuten drin war. Ab und an bebte die Erde. Das kam regelmäßig vor, kleinere Stöße und manchmal richtig heftig. Und jeder kannte das Programm, was dann zu tun ist. Alles stehen und liegen lassen und raus. Raus aus dem Haus, raus aus der Stadt, bis sich das beruhigt hatte. Dann ging man wieder zurück, baute auf und lebte weiter. Die Gegend war einfach zu schön und für viele zur Heimat geworden. Aber dieses drohende Beben war permanent im Hintergrund. An diese Gemeinde geht der folgende Brief. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht er, der heilig ist und treu hält. Er, der den Schlüssel David hat, Wo er öffnet, kann niemand zuschließen, und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Er lässt euch sagen: Ich kenne euer Tun. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eure Kraft ist nur klein. Trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Hört zu. Ich werde Menschen zu euch schicken, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie behaupten, dass sie zum Volk Gottes zählen, das stimmt aber nicht, sie lügen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und anerkennen, dass ich euch erwählt habe und liebe. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Ich komme bald, haltet fest, was ihr habt, damit euch niemand den Siegeskranz streitig macht. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und sie werden immer darin bleiben. Ich werde den Namen meines Gottes auf sie schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Ich werde euch meinen eigenen Namen, werde auch meinen eigenen Namen auf sie schreiben. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, in dieser Geschichte kommt ein Engel vor, der Engel, der die Gemeinde im Blick hat. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild. Aber wir wollen uns mit der Grundaussage hier beschäftigen. Das ist ein Brief, der an eine Gemeinde gilt, aber man kann ihn für eine Gemeinde lesen, aber auch für sich selber. Und das finde ich auch das Smarte an diesen Bibeltexten. Sie können in unsere Situation, auch in unsere persönliche heute hineinsprechen. Also du Gemeinde, du Christ, lass dich auf den Weg in Gottes Zukunft nicht aus der Spur drängen. Bleib auf der Spur, weil das ist wichtig, dass du ankommst. Es gibt viele Angriffe von links und von rechts. Achte darauf, dass du auf dem Weg blickst und nach vorne blickst, dass du in der Spur bleibst. Bleib treu, orientier dich an Gott und dann kann dir nicht viel passieren. Dann bleibst du auf dieser Spur. Manchmal ist es eine Herausforderung, immer wieder diese klare Spur zu finden, aber dafür haben wir ja Gottes Wort und seinen Geist. Das Erste, was dieser Gemeinde gesagt wird, es gibt eine offene Tür. Man kann sich fragen, was ist damit gemeint? Für die Zeit damals war Philadelphia eine Missionsstadt. Und zwar nicht für irgendeinen Glauben, sondern für den griechischen Lebensstil. Würden Sie heute sagen, American Way of Life. Damals war es der Hellenismus, die griechische Lebensart, die weitergetragen wurde. Und das hat sich aber nicht bewährt. Denn die Umgebung war mit Leuten besiedelt, die ziemlich renitent waren. Man nannte sie auch barbarische Phrygier, weil sie sich eben nicht überzeugen ließen von diesem neuen tollen Lebensstil und die wollten damit nichts zu tun haben. Also das Projekt kulturelle Überzeugung der Leute war gescheitert. Und für die Christen ist es im Grunde der Punkt zu sehen, auch wenn dieser Lebensstil nicht weitergetragen wird, aber das Wort Gottes wird weitergetragen. Und deswegen lasst euch von der Stimmung in dieser Stadt nicht beeinträchtigen, die das Leben feiert, aber letztendlich merkt, dass sie nicht weiterkommt, dass sie mit Ablehnung und Gegenwind rechnen müssen. Wenn heute in der Situation in einem Land eingeschätzt wird, wie offen sie ist für das Evangelium, spricht man von offenen oder geschlossenen Türen. Wir selber sind Missionsland geworden. Bei uns geht es rapide in Richtung Entchristlichung. Gibt es hier offene Türen? Gibt es Türen, wo man merkt, man kommt weiter? Wenn du selber eine Entscheidung treffen willst und du merkst, es geht nicht weiter, dann suchst du auch nach so etwas wie einem Weg, nach einer offenen Tür, durch die vielleicht Klarheit entsteht. Manchmal ist nämlich der richtige Weg, indem man einfach guckt, wo ist eine offene Tür, weil eben sonst geht es nicht weiter und deswegen geht man diesen Weg. Und der Gemeinde wird gesagt, nicht ihr müsst diese Tür öffnen, ich werde die Tür öffnen. Das bedeutet Entspannung. Sie müssen nicht einbrechen in Türen, sie müssen Türen nicht aufbrechen, sondern sie sollen lediglich gucken, wo hat Gott eine offene Tür bereitet. Für das Evangelium, für den Weg, wie es weitergeht, schaut einfach. Vertraut darin, dass Gott Türen öffnet. Ich finde das eine wunderbare Verheißung, weil sie uns davon frei macht, überall zu gucken, wie geht es weiter, sondern dass wir einfach darauf achten, Herr, zeige du mir die nächste offene Tür. Und dann sollte man natürlich auch dadurch reingehen oder weitergehen, was gerade dran ist. Gefahr von innen, falsche Fromme. Vielleicht seid ihr dabei auch hängen geblieben, dabei bleibt man gnadenlos hängen bei der Synagoge des Satans. Man muss sehen, das hier schreiben Juden über Juden. Die Christen, die ersten Christen waren nämlich Juden und haben versucht, auch ihre Volksgenossen zu gewinnen. Und in den verschiedenen Städten dort sind sie zuerst immer in die Synagogen gegangen und da gab es Gegenwind. Das heißt, den ersten Druck, den die Christenheit bekam, waren Verfolgungen durch Juden oder die Juden angezettelt haben. Und deswegen wird das hier in der Übersetzung schon ein bisschen differenziert. Es wird gesagt, es sind Leute, die sagen, sie gehören zum Volk Gottes. Wir würden heute sagen, die sind Christen und gehören zu Gott, aber das ist eine Lüge. Sie wollen letztendlich dafür sorgen, dass die Gemeinde sich spaltet, beziehungsweise dass sie vom Glauben abkommen. Der Engel sagt nicht, ich werde vor der Tür stehen und diese Leute gleich abweisen. Er sagt nicht, ich werde euch dafür schützen, sondern er sagt, rechnet damit, dass solche Leute kommen. Passt auf, seht nicht nur ihre Worte und wie sie reden, sondern schaut auf ihre Taten. Und dann reagiert, bleibt bei Gott, bleibt ihm treu. Und die Verheißung ist, wenn ihr Gott treu bleibt, dann werde ich dafür sorgen, dass diese Leute demaskiert werden. Dass sie irgendwann anerkennen, dass sie falsch lagen und dass sie sozusagen ersehen, dass wir von Gott geliebt sind. Diese Herausforderung gab es immer, nicht nur in Philadelphia, sondern in anderen Gemeinden zu allen Zeiten, dass Menschen kamen, die waren super fromm und dann hat man festgestellt, da passt doch manches nicht zusammen. Und dann ging es um Macht und Einfluss und nicht um Gott. Ich glaube, wenn wir auf diesem Weg bleiben, dass es bei uns klar ist, dass wir Gott treu sind, dass wir Jesus dienen, dann können wir nicht viel falsch machen, aber wir sollen eben aufpassen auf uns selbst und auch auf andere. Also, damit muss man rechnen, es gibt Gefahr von innen. Dann gibt es Gefahr von außen. Es kommt eine Zeit der Versuchung, die alle Menschen auf die Probe stellen will. Ich habe hier ein Bild genommen, das ist schon etwas älter. Das war so eine Atheistenkampagne in Europa. Es gibt keinen Gott oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kleine Anmerkung, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben. Ich denke, dass manche Christen beim zweiten Satz in der Versuchung sind zu sagen, muss man eigentlich mit Gott leben? Ich meine, dass wir Christen sind, ja, schön und gut, aber gibt es nicht auch ein erfülltes Leben ohne Glauben? Und manche versuchen das auch. Und deswegen ist immer wieder die Herausforderung zu sagen, ich orientiere mich an Gott. Natürlich gibt es einen Gott und sein Sohn ist Jesus Christus und dem folge ich, dem bleibe ich treu. Das ist meine Entscheidung. Und ich möchte nicht in die Versuchung geraten, mich an einen Lebensstil zu gewöhnen, der eigentlich deutlich macht, wenn ich gut versichert bin und genug Kohle habe, brauche ich keinen Gott. Und ich habe noch ein zweites Bild. Nie wieder ist jetzt. Das, was an Judenhass da ist, kann man nur mit Gotteshass erklären. Die Juden sind Gottes erwähltes Volk und wer dieser Hass, den man nicht erklären kann mit vielen normalen Worten oder Gedanken, der einfach irrational ist, ist es Hass gegen Gott und gegen sein Volk. Es ist Rebellion. Und da sollten wir uns klar positionieren. Jemand hat gesagt, ihr Christen haltet euch zurück. Das ist falsch. Stellt euch an die Seite der Juden. Das ist wichtig. Denn zuerst killen sie die Juden, dann killen sie die Schwulen und dann killen sie die Christen. Fand ich jetzt so als Spruch und ich fand, das stimmt. Und vieles passiert schon gleichzeitig. In manchen Ländern, wo starker Judenhass ist, sind auch die Christen unter Druck. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist die Herausforderung. Also, wir leben in einer Zeit, wo es wichtig ist, Gott treu zu bleiben, auf der Spur zu bleiben und zu sehen, wie verhalten wir uns dazu? Wie kann ich meine Treue zu Gott in dieser Zeit zeigen und leben? Und damit sind wir natürlich bei dem Kern, der hier auch im ganzen Brief sozusagen durchzieht. Hier wird von einer Erprobungs- und Prüfungszeit geredet. Man müsste sich ja fragen, muss Jesus nicht froh sein, dass er Nachfolger hat und sollte er nicht die paar, die ihm übrig geblieben sind, ein bisschen schonen und nicht noch durchschütteln, damit dann Einzelne noch vom Glauben sich abwenden? Das Neue Testament beschreibt Glaube als Liebe zu Gott, als Liebe zu Jesus, als eine Liebesbeziehung. Und man kann in einer Liebesbeziehung nicht gut Druck ausüben. Man kann Liebe nicht erzwingen. Liebe ist eine freie Entscheidung und jeder, der in einer Partnerschaft weiß, es ist immer wieder die neue Entscheidung zu sagen, ja, ich will dich lieben. Und so geht es auch in der Beziehung zu Gott zu sagen, ja, ich will dich lieben. Und dazu gehört eben auch, dass Gott manchmal die Leine locker lässt. Er hat uns immer im Blick, er ist immer da, aber dass er uns Prüfungen und Erprobungen zumutet, damit unsere Liebe stärker wird, unser Glaube stärker wird und wir wirklich aus freien Stücken bei ihm bleiben. Das heißt, Gott lässt sogar zu, dass man auf diesem Weg der Versuchung und der Erprobung auch mal abkommt vom Weg und wieder umkehren muss. Für Gott ist das kein Unfall, kein Problem, sondern immer der Wunsch, dass wir auch zu ihm zurückkehren, aber er möchte, dass wir ihm freiwillig folgen. Und deswegen kann man diese ganze Geschichte eher als Druck verstehen, als wir müssen auf der Spur bleiben und wir müssen Jesus treu bleiben bis ins Kleinste hinein. Ja, das ist die Herausforderung. Aber hier sagt Jesus, ich lasse locker. Ich weiß, du liebst mich und ich möchte sehen, dass diese Liebe wächst, dass sie gedeiht. Und deswegen wirst du Fehler machen, deswegen wirst du auf Abwege geraten. Und dann ist es wichtig, dass du wieder auf die Spur zurückkommst. Denn ich möchte Christen, die stark sind, die Rückgrat haben. Und deswegen lasse ich Erprobung und Prüfung zu. Kleine Kraft voraus. Ich kenne euer Tun, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eure Kraft ist nur klein. Man könnte darin ein Tadel hören. Ihr habt nicht genug Glauben, ihr müsstet euch mehr anstrengen. Das kommt hier aber nicht vor. Man kann es daraus lesen, wie man hinter jeder Ansage irgendwas Negatives lesen kann. Aber hier ist das nicht mehr, ist das nicht so gemeint. Eure Kraft ist nur klein. Trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Danach kommt gleich ein Lob. Das finde ich am tröstlichsten, dass Gott sagt, deine kleine Kraft ist nicht zu wenig, sondern sie genügt, sie reicht, sie ist ausreichend. Mehr brauchst du nicht, wie ein kleiner Senfkornglaube reicht, um Gott zu vertrauen, so reicht auch die kleine Kraft. Das heißt, wenn du dich manchmal mittelmäßig oder sogar drunter fühlst, wenn du merkst, dass du schwach bist, schwach im Glauben, an manchen Stellen auch schwach als Mensch, das ist so, so ist das Leben. Wenn du den Willen hast, mit Gott zu leben in dieser Situation, trotz aller Schwachheit, trotz aller Mittelmäßigkeit, trotz manchem Hinfallen und wieder Aufstehen, es ist okay. Jesus wendet sich in dem Moment nicht von dir ab und sagt, ach, dieser Schwächling, sondern er sagt, du hast eine kleine Kraft. Die Kraft, die du brauchst, hast du. Steh auf und geh. Und wenn man das will und macht, dann wird man merken, die Kraft ist da. Ich glaube, die haben sich manchmal gefragt, damals in der Zeit, wie können wir das aushalten und durchhalten in all dem Druck von außen? Und die Frage kenne ich heute auch. Wie kann man auf dem Weg bleiben in all den Anforderungen? Wie kann man wissen, was der richtige Weg ist, den Gott mit uns gehen möchte? Wie kann ich als Christ treu bleiben? Und Gott sagt, ich zeige dir den Weg, ich öffne eine Tür für dir, deine kleine Kraft genügt. Also entspann dich. Höre nicht die Anforderungen, sondern höre, dass Jesus an deiner Seite steht, dass er dich im Blick hat, und dass er mit möchte, dass du diesen Weg gehst bis zum Ende. Und deswegen gibt es auch ein Lob mit diesen Säulen, mit den Säulen, die wir darstellen, die Leute, die Jesus treu sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei so einem Bild mit starken Säulen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich so eine Säule bin. Und es braucht ja auch nicht nur eine Säule, sondern es braucht viele Säulen. Das heißt, damit eine Gemeinde als Gebäude gebaut wird, braucht es viele Säulen. Und es besteht aus den Säulen von Menschen, die sagen, ich fühle mich eigentlich gar nicht als Säule, aber ich möchte Gott treu sein. Und Gott sagt, ja, ihr seid Säulen. Einmal im Himmel werdet ihr das sein, da wird offenbar werden, wie ihr jetzt schon Säulen seid. Aber ich mache euch zu Säulen. Ich lobe euch. Und ich mache deutlich, ihr seid auf dem richtigen Weg. In Philadelphia gab es die Angewohnheit, dass man in den Tempeln auch einzelne Säulen widmen konnte. Da wurden dann die Namen bedeutender Menschen eingraviert. Und dann wurde ein Bild darüber befestigt von diesem Menschen. Da wurde deutlich gemacht, dass dieser Mensch ist eine Säule, und er hat genug Geld zu bezahlen, dass sein Name eingraviert wird und sein Bild aufgehängt wird. Und Gott sagt, auf dieser Säule steht nicht nur dein Name, sondern es steht auch mein Name darauf. Und deswegen sind wir nicht alleine, deswegen können wir davon ausgehen, dass Gott uns stützt, dass er uns zu dem macht, was wir sind. Jesus lobt seine Gemeinde. Die Gemeinde Philadelphia hat gemerkt, sie ist noch nicht am Ziel. Sie ist noch unterwegs, auf dem Weg. Und sie hat trotz ihrer kleinen Kraft lange durchgehalten, auch als später der Islam die Kleinasien überflutete. Sie sind dem Glauben treu geblieben. Irgendwann sind sie gefallen als Gemeinde, aber das lag nicht an ihnen. Die Muttergemeinde in Byzanz, die Machtchristen, hatten sie verraten. Noch heute gibt es eine Kirche in Alasche hier, aber eben nicht mehr in diesem Maße. Jesus lobt seine Gemeinde. Dürfen wir uns angesprochen fühlen? Darfst du dich angesprochen fühlen, dass Jesus dich lobt? Wir sind viel zu sehr mit uns selber beschäftigt, mit dem, was wir an Defiziten haben, natürlich auch mit dem, was wir können, aber können wir uns das so sagen, dass Jesus uns lobt, dass er dich lobt, dass er sagt, ich finde es klasse, dass du immer wieder den Weg mit mir suchst, ich finde es klasse, dass du nach meinem Willen fragst, ich finde es klasse, dass du mir treu sein willst und auch wenn es mal nicht so gut läuft und eigentlich hängst du ein bisschen durch, ich finde es gut, dass du zu mir gehörst. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, auch in schwachen Momenten mir zu vertrauen, zu hoffen, dass ich dir eine offene Tür zeige, dass ich dir die Kraft schenke. Aber lass dich jetzt loben. Trotz deiner eigenen Unvollkommenheit, deiner Zweifel, deiner Mittelmäßigkeit. Schau nicht auf diese Bereiche, sondern schau auf Gott. Das heißt, Jesus lobt hier nicht charakterliche Stärken, er lobt Vertrauen und Treue. Eine Haltung, die alles von ihm erwartet. Und das kann jeder von uns aufbringen. Ich wünsche dir, dass du, wenn diese Fragen kommen, nicht so sehr auf dem Punkt bist, was mache ich richtig und was müsste ich besser tun, sondern zu sagen, ich vertraue auf Jesus, ich möchte ihm folgen. Und dann werden sich Türen öffnen, dann werden sich Engel zeigen, dann wird die Kraft da sein. Das wünsche ich dir. Amen. Jesus, du gehst an unserer Seite. Du möchtest uns helfen, auf der Spur zu bleiben, dir zu vertrauen, dir treu zu bleiben. Du siehst die Herausforderungen, du kennst sie. Und ich bitte dich, dass du uns stark machst, diesen Herausforderungen zu begegnen. Dass du uns den Blick schenkst für offene Türen und dass du uns Mut schenkst, die Kraft, die wir haben, einzusetzen. Du bist an unserer Seite. Du kennst den Weg und du bist die Zukunft. Ich danke dir dafür. Amen.